Zunächst mal möchte ich ganz herzlichen Dank sagen, dass Sie bereit sind, unseren Einsatz für junge Juristen zu unterstützen. Wir haben vor drei Jahren jetzt das aufs Herz gelegt bekommen, dass wir nicht im Netzwerk uns nur an die Berufsträger wenden, also an solche, die im Beruf stehen, das ist unser Hauptauftrag, sondern dass wir etwas anbieten, wo Juristen in der Ausbildung, also Studenten und Referendare, wo die von Anfang an ergreifen können, was es heißt, Christ und Jurist zu sein. Denn wir Juristen leben, wenn wir denn den Jesus überhaupt schon kennen, leben in einer sehr gespaltenen Welt. Wir engagieren uns in unseren Gemeinden am Sonntag, am Mittwochabend, vielleicht noch am Donnerstagabend, aber von Montag bis Freitag und viele Juristen auch am Samstag leben in ihrer juristischen Welt. Und das sind zwei völlig getrennte Welten. Das ist schizophren, aber so ist es. Und es wird von ganz vielen engagierten Christen völlig akzeptiert. Das ist aber nicht unser Auftrag. Erstens sollen wir nicht schizophren sein, sprich zwiegespalten. Hier der heilige Bruder, dort der karrieregeile Jurist. Und zweitens sollen wir als ganze Person, nämlich als Christen, in unserem Berufsalltag wirken, wirksam sein. Licht, Salz und Sauerteig. Und das bedeutet, dass wir ergreifen, was es heißt, als Christ und Jurist unterwegs zu sein. Wenn wir in die Heilige Schrift gucken, können wir etwas verblüfft feststellen, dass nämlich Juristen etwas total Biblisches sind. Das sind nämlich die Rechtsgelehrten, das verwundert noch nicht so sehr, aber die Rechtsgelehrten sind die Schriftgelehrten gewesen. Und die Schriftgelehrten sind die Rechtsgelehrten gewesen. Das war ein und dieselbe Person. Also Paulus ist unser Held. Paulus war Rechtsanwalt. Das ist für die meisten von Ihnen verblüffend. Warum? Weil sie lernen die Bibel kennen in der Kirche. Durch Pastoren. Das sind Theologen. Die haben genauso völlig aus dem Blick verloren, wie wir Juristen, dass wir eine gemeinsame Quelle haben. Theologie und Juristerei ist in der Bibel immer ein und dasselbe. Denn Gott ist ein Gott des Rechts. Und das Alte Testament ist voll von den Geboten und Ordnungen und Satzungen Gottes. Und der Psalmist lobt hoch und runter, dass er darin lebt und dass ihn das begeistert. Wenn ich das verstehe, dass Gottes Berufung für unseren Berufsstand ist, dass wir das Gesetz Gottes lehren und umgekehrt die Theologen wieder mal anfangen würden zu lernen, was es mit der Juristerei auf sich hat, dann würden die Dinge zusammenkommen, die wieder zusammengehören. Dann würden wir plötzlich verstehen, warum die Apostelgeschichte in Wirklichkeit ja nur die ersten paar Kapitel über die Apostel berichtet. Aber der große Rest der Apostelgeschichte ist gefüllt mit Prozessen, nämlich mit den Rechtsverfahren, in denen Paulus verwickelt war, bis er schließlich nach Rom kommt, um vor dem Kaiser zu stehen und dort Zeugnis zu geben. Das kann ich aber nicht verstehen, wenn ich nicht weiß, dass Paulus ein Jurist war. Wir versuchen also, unsere Kollegen in diesem Land zu erreichen und ihnen wieder neu deutlich zu machen, was ihr Auftrag ist. Dass sie sich nicht zufrieden geben damit, irgendwelche bundesdeutschen Gesetze anzuwenden, sondern dass sie einen Auftrag Gottes haben. Und unser nächstes Ziel ist, dass wir 5000 Juristen sammeln, die bewusst unter der Herrschaft Jesu Christi ihren Beruf ausüben. Derzeit erreichen wir 1300. Wenn Sie damit beten und nachher für die Studenten etwas geben, dann ist das total wertvoll. Weil für die Studenten, die kann man finanziell nicht wahnsinnig belasten. Und wir bieten für sie einen hochqualifizierten Kurs an, wo 12 Leute, die voll im Beruf stehen, eine Woche dran geben, um mit den Studenten zusammenzuleben, ganz intensiv, um ganz praktisch mit ihnen auszutauschen darüber, wie funktioniert das, wie kann ich Richter sein, wie kann ich Staatsanwalt sein, wie kann ich Notar sein, wie kann ich Anwalt sein, wie kann ich in einer DAX-Firma in der Rechtsabteilung der Chef sein, unter der Herrschaft Jesu Christi. Wir wollen Salz und Licht in dieser Gesellschaft sein. Und ich danke Ihnen, wenn Sie das unterstützen. Für die, die uns noch nicht kennen, ich habe gerade mal überschlagen, ich ahne, dass wir jetzt zum 20. Mal in der Jüngerschaftsschule eingeladen sind zu sprechen. Aber meine Frau und ich haben eine Liebesgeschichte mit Sachsen und ganz besonders mit dem Erzgebirge. Weil wir nämlich 1988, was noch deutlich länger her ist als 20 Jahre, und manch einer mag noch nicht geboren gewesen sein, waren wir schon hier im Erzgebirge. Und da gab es schon Lobpreisgottesdienste. Noch an einem anderen Ort. Und das war für uns völlig beeindruckend, wenn dann so ein bodenständiger Bauer aus der Umgebung Gott lobt. Ich erinnere mich noch genau, am ersten Abend stand einer hinter mir und hob seine Stimme und pries Gott in einer für mich völlig unverständlichen Sprache. Ich drehte mich um, ich dachte, der spricht in Sprachen. Hab dann aber festgestellt, hier gibt es irgendeine Art von Dialekt. Und wir waren begeistert. Und seitdem kommen wir immer wieder gerne hierher. Es ist uns ein Privileg, mit euch als Gottesvolk unterwegs zu sein. Und ihr müsst verstehen, manchmal mag irgendjemand denken, Erzgebirge, wo ist denn das? Irgendwo am Rande, bedeutungslos, wirtschaftlich nicht. Gottes Sicht ist, dass er hier handeln will. Und Gottes Geist wirkt hier. Und ihr gehört dazu. Ihr seid es. Ergreift das. Wir kommen so lange und beten für euch und diese Gegend hier. Aber wir spüren, dass Gottes Geist dabei ist, etwas in Bewegung zu setzen, was ausstrahlen wird aus dieser Gegend. Das Erzgebirge hat eine ganz tiefe Verwurzelung im Glauben. Und Gott ist dabei, es wieder lebendig zu machen. Dass hier geistliche Orte sind, wo Menschen von nah und fern kommen, um sich zurüsten zu lassen und rauszugehen und Frucht zu bringen. Frank hat es schon gesagt, dass wir ein sehr gutes, schönes, völlig richtiges Thema vorbereitet hatten. Schön mit PowerPoint und allem drum und dran fertig. Und gestern Abend fing Gottes Geist an, zu mir zu reden, dass es nicht dran ist. Ich lebe gerade das aus, worüber ich jetzt predigen werde. Das Wort, was ich an den Anfang stellen möchte, ist Apostelgeschichte, 1. Kapitel, auszugsweise aus den Versen 4 bis 8. Und als Jesus mit seinen Jüngern versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Denn ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden in wenigen Tagen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria, bis an die Enden der Welt. Immer wenn in der Schrift auftaucht, dass Jesus etwas befiehlt, so wie es hier heißt, das ist genau das Wort, er befahl, ein sehr starkes Wort, dann müssen wir aufhorchen und hinschauen. Es kommt nämlich sehr selten nur überhaupt vor, nämlich 5-mal überhaupt nur in den Evangelien und hier in der Apostelgeschichte. Das hatte mich am Anfang verwundert, weil ich dachte, warum kommt das so wenig vor? Er ist doch der Herr, er darf doch befehlen, er kann das doch. Aber dann dachte ich in die Realität, nee, das ist eigentlich in der Tat völlig richtig, dass das sehr selten ist, weil wenn du als Vater deinen Kindern etwas befehlen musst, dann läuft in Wirklichkeit was schief, oder? Wenn du deinem Ehepartner meinst, etwas befehlen zu müssen, wenn ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeitern etwas befehlen muss, dann läuft was schief. Normalerweise reicht es, wenn ich sage, hey, wollen wir nicht, ist nicht dran, wäre es nicht gut, lasst uns gehen. Reicht völlig. Intakte Beziehung, alles in Ordnung, alles klar. Wenn ich befehlen muss, dann heißt es, es ist eine Situation, wo der andere nicht will. Wo alles in dem anderen sagt, Herr, wir gehen dahin. Nee, sagt Jesus, wir bleibt hier. Herr, es gibt gute Gründe, warum wir dahin wollen. Nein, ihr bleibt hier. Also Herr, wir wollen ja nicht, also wir sind ja völlig nicht untergeordnet und ganz demütig und in Liebe wollen wir dir die Wahrheit sagen, aber es ist unklug, hier zu bleiben. Es könnte sein, dass das der Moment ist, wo der Herr befiehlt, ihr bleibt hier. Der Herr befiehlt ihnen, weil ihm etwas ganz, ganz wichtig ist. Denn es gab gute Gründe, warum die Jünger nicht in Jerusalem bleiben wollten. Nämlich damals war es üblich, dass wenn ein Meister verurteilt wird, dass man seine Jünger gleich mitverurteilt. Beziehungsweise die kriegen gar keinen eigenen Prozess mehr, sondern das Urteil über den Meister galt für die Jünger gleich mit. Warum? Weil ein Jünger, das war das ganze jüdische, biblische Verständnis, das Ziel hatte, ich will so sein wie mein Meister. Sie wollten Kopien ihres Meisters sein. Wenn also ein Meister berechtigt verurteilt wurde wegen Aufrührerei, Häresie oder Gotteslästerung oder sonst was, dann wäre dasselbe bei den Jüngern, bei seinen Jüngern. Also wurden die mitverurteilt. Es gibt Belege genau dafür. Deswegen war es so gefährlich für Petrus, erkannt zu werden. Versteht ihr? Man könnte auch denken, der doofe Petrus, ja, also mir wäre das doch gar kein Problem gewesen, zu meinem Herrn zu stehen. Nein, nein, das war lebensgefährlich. Wenn die Magd zu ihm sagt, sag mal, gehörst du nicht auch zu dem? Wenn die Knechte gesagt haben, hey, wir haben dich gesehen bei den Jüngerschar. Wenn in dem Moment klar geworden wäre, er ist einer von den Zwölfen, die hätten ihn sofort gefangen gesetzt und er wäre mit getötet worden. Das war lebensgefährlich, Jünger Jesu zu sein, Jünger eines Verbrechers zu sein, der gekreuzigt worden war. Deswegen ist es so gewesen, dass die Zwölf und die anderen Jünger sich in Jerusalem versteckt haben, hinter verschlossenen Türen. Das war absolut notwendig, berechtigte Angst. Wenn die uns finden hier in Jerusalem, dann sind wir dran. Alles spricht dafür, so weit wie möglich weg von Jerusalem. Wenn ich das verstehe, dann verstehe ich, wieso es hier zu einer Situation kommt, wo Jesus seinen Jüngern etwas befehlen muss. Weil alles in den Jüngern war darauf ausgerichtet, zu verschwinden. Das hatten sie schon mal gemacht. Erinnert ihr euch, nach Jesu Tod, wo sind sie hin? Weiß das jemand? Fischen am See Genezareth, weit weg von Jerusalem. Weit weg von Jerusalem. Sie sind dahin zurückgegangen, sofort aus Jerusalem, wegen der Situation, wo sie sich wohlgefühlt haben. Sie haben ihre Komfortzone wieder aufgesucht. Sie sind dahin zurückgegangen, wo sie weit weg waren, in Sicherheit, und wo sie das gemacht haben, was sie konnten. Wo sie wussten, das haben wir drauf. Das kennen wir, die Leute kennen uns, da sind wir zu Hause. Sie sind wieder zurück in ihre Komfortzone. Und Jesus, der Auferstandene, kommt zu ihnen und holt sie wieder nach Jerusalem. Wow, und da sitzen sie dann hinter in so einem Versteck, so einem geheimen Ort, wo sie nicht verraten werden, wo bitte keiner reinkommt. Deswegen kommt es ja zu den Szenen, dass Jesus durch die verschlossene Tür kam. Warum Jesus plötzlich in den Raum hineintreten musste auf übernatürliche Art und Weise, was er konnte. Weil sie es abgeriegelt haben, da sollte niemand rein können. Und als Jesus klar machte, Jungs, jetzt ist soweit, dass ich zum Vater gehe, was ist der erste Gedanke? Zurück in unsere Komfortzone. Wir sind doch nicht verrückt und bleiben alleine hier. Solange der Meister mit uns ist, okay, ich meine, der Auferstandene ist mit uns. Den Römer möchte ich sehen, der damit vernünftig umgehen kann. Aber jetzt ist er weg. Der will sich verabschieden. Er erklärt gerade, dass er demnächst zum Vater geht. Hey Jungs, habt ihr die Sachen schon gepackt? Sobald er weg ist, wir auch. Ist das Bild deutlich? Warum Jesus an der Stelle plötzlich sagen musste, und Jungs, damit wir uns ganz klipp und klar verstehen, ich kenne euch, ich weiß, was in eurem Herzen ist, und ihr bleibt hier. Bis der Geist Gottes auf euch gekommen ist. Denn die Frage ist ja, was ist Jesus so wichtig, dass er das Leben seiner Jünger aufs Spiel setzt? Das muss man sehen. Das ganze Werk Gottes ruht auf den Schultern der Jünger, der Apostel und der Jünger. Wenn die geschnappt wären und weg sind, war der ganze Einsatz Jesu, zumindest was den Bau der Kirche angeht, für die Katz. Es gab gute Überlegungen zu sagen, Jesus, wir könnten ja später dann wieder nach Jerusalem kommen, wenn es sich alles ein bisschen beruhigt hat, Pilatus tot und Wir müssen verstehen, was war Jesus so wichtig, dass er darauf bestand, dass sie bleiben. Und das ist die Kraft aus der Höhe. Das ist der Geist Gottes. Jetzt könnten wir sagen, was ist daran so wichtig? Dass das ganze Projekt aufs Spiel gestellt wird. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Die 12 sind durch eine Jüngerschaftsschule gelaufen. Und ich will jetzt überhaupt nicht eure Jüngerschaftsschule schlecht machen. Aber im direkten Vergleich, die Jüngerschaftsschule der 12 ging 3 Jahre lang. Sie ging Tag für Tag für Tag. Hochintensiv. Und eine sehr qualifizierte Person hat sie geleitet. Nach einer Jüngerschaftsschule 3 Jahre bei unserem Herrn, wo sie alles gelernt haben, die waren selber auf Einsätzen. Jesus hat sie losgeschickt. Sie wussten, was es heißt, Zeuge zu sein. Sie wussten, was es heißt, unterwegs im Land zu sein. Sie wussten, was es heißt, Menschen die Hand aufzulegen und Heilung zu erleben. Sie wussten, was es heißt, Menschen zu befreien, geistlich freizusetzen. Sie sind begeistert von den Einsätzen wiedergekommen. Sie haben es gelernt, sie haben es erlebt. Jüngerschaftsschule, anders als unsere intellektuellen Ausbildungsstellen, waren ja wirklich Stellen, wo man es lernt. Danach kann man es. Die 12 haben nach den 3 Jahren es drauf gehabt. Sie wussten, worum es geht, wenn Jesus sagt, ihr sollt Zeuge sein. Es wäre absolut berechtigt gewesen, dass die 12 sagen, Jesus, du wirst deinen Gründer haben mit dem Heiligen Geist, aber danke, wir haben es begriffen, wir wissen, worum es geht. Sag uns, was wir tun sollen. Zeuge sollen wir sein in Jerusalem, das machen wir später, Samaria und bis ans Ende der Welt, kein Problem. Wo war nochmal das Ende der Welt? Nicht am Mittelmeer. Oh, okay, na gut, aber ist kein Problem, kümmern wir uns drum. Machen wir, nur weg hier. Wir wissen, was wir zu tun haben. Komfortzone. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich kenne mich aus. Ich habe es im Griff. Und Jesus sagt, sorry, 3 Jahre Jüngerschaftsschule war gut, ihr habt viel gelernt. Aber genau diese Reaktion, die ihr gerade an den Tag legt, ihr meint zu wissen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr könnt's. Das ist, weswegen ich sage, ihr bleibt in Jerusalem, bis die Kraft des Heiligen Geistes über euch kommt. Weil wenn nicht der Heilige Geist über euch kommt, dann werdet ihr euer Werk bauen, aber nicht Gottes. Dann werdet ihr das verkünden und bauen, was ihr verstanden habt und was ihr leisten könnt und was funktioniert. Ihr werdet vielleicht ein gut funktionierendes religiöses System aufbauen. Aber dafür bin ich nicht gekommen in diese Welt. Ihr braucht zwingend die Kraft aus der Höhe. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Es ist nicht optional. Dafür nehme ich in Kauf das Risiko, dass das ganze Ding hier und jetzt scheitert. Ihr bleibt in Jerusalem, bis die Kraft aus der Höhe über euch kommt. Und dann geht's los in dieser Kraft. Wir müssen das verstehen, wenn die 12 mit dieser Ausbildung nicht ohne den Geist Gottes in ihrem Leben wirksam anfangen konnten, Zeugen zu sein. Wer unter uns will aufstehen und sagen, brauche ich nicht. Ich nicht. Als ich das anfing zu verstehen, da bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, da brauche ich viel mehr von. Ich brauche viel mehr davon. Ich brauche alles an Heiligen Geist, was du für mich hast. Ich brauche jede Gabe, die du für mich hast. Jede Befähigung, damit ich wirksam dein Zeuge sein kann, wo immer du mich hinstellst. Liebe Geschwister, Gott möchte und ist dabei, etwas geistlich hier zu bewegen. Und er fragt euch, ob ihr euer Herz aufmacht und euren Geist öffnet, zu sagen, Herr, ich will alles an Heiligem Geist in meinem Leben, was du für mich hast. Ich bin bereit, aus der Komfortzone herauszutreten. Die Komfortzone, das ist da, wo ich mich wohlfühle, wo ich es im Griff habe, was ich kontrolliere. Da fühlen wir uns wohl und sicher. Und ich weiß, dass es nicht wenige Menschen gibt, die deswegen den religiösen Weg eingeschlagen haben, weil sie das Leben als garstig, ungerecht und doof erlebt haben und gesagt haben, dann will ich zumindest irgendwie ein Zuhause haben, so religiös. Und Gott wird schon dafür sorgen, dass es mir gut geht. Das Problem ist nur, wenn man genauer in diese Jüngerschaftsschule guckt, die 12 durchlaufen sind. Ich will nur ein Beispiel aufgreifen. Dann stellt man etwas erschreckt fest, dass Jesus nicht so wahnsinnig daran interessiert ist, uns in unserer Komfortzone zu lassen. Das ist nicht die böse Welt, die uns das Leben schwer macht. Doch, macht die manchmal, ne? Wenn du dich anfängst, auf Jesus einzulassen, frag mal die 12. Die können dir davon ein Lied singen. Es gibt eine andere Stelle, wo Jesus seinen 12 etwas befiehlt. Das ist in Matthäus Kapitel 8. Vers 18 fortfolgende. Matthäus 8, Vers 18 heißt es, als aber Jesus die Volksmenge um sich sah, befahl er, wieder dieses starke Wort, befahl er den Seinen, an das jenseitige Ufer zu fahren. Und wieder haben wir eine Situation vor uns, die wir uns auf der Zunge zergehen lassen müssen. Den ganzen Tag über hat Jesus gedient, die Menschenmenge ist da, alle sind müde und jetzt am Abend sagt Jesus zu den Zwölfen, von denen die meisten erfahrene Fischer oder Leute vom See Genezareth waren, die wussten, worum es geht auf diesem See und wie heimtückisch er ist und die Fallwinde, wie gefährlich die sind. Und er sagt, Jungs, macht mal bitte die Boote fertig, wir wollen auf die andere Seite, ans gegenüberliegende Ufer. Und die Apostel schauen sich an, ja, das ist keine gute Idee. Also um diese Uhrzeit, bei dem Stand der Wolken, gefährlich. Sollten wir besser nicht tun. Ihr habt gehört, was ich gesagt habe. 5 Minuten später sind die Boote fertig. Herr, wir haben uns das nochmal hier unter uns besprochen, im Fischerrat. Bitte sollten wir nicht machen. Wir können gut am Ufer ein Stück lang weiterfahren, wo wir von den Menschen weg sind. Da hast du deine Ruhe, da können wir gut lagern. Und dann morgen fahren wir darüber, okay? Kein Thema. Du hast bestimmt einen wichtigen Termin morgen, möchtest irgendjemand heilen da drüben, alles klar. Wir sorgen dafür, dass du pünktlich da bist. Und im dritten Anlauf, wo man Petrus vorgeschickt hat, sagt Petrus, es nützt nichts. Petrus sagte, nee, nicht mich vorschicken, schick den Johannes, den Marker. Und Johannes irgendwie es ihnen nahegebracht hat und Jesus müde lächelt und sagt, ich Johannes, lass es, ich weiß schon, wer dich geschickt hat. Das ist der Moment, wo Jesus den Zwölfen befiehlt und sagt, Jungs, auf, jetzt, in die Boote, darüber. Keine Diskussion mehr. Okay, die Zwölf machen das. Man ist im Boot unterwegs. Jesus legt sich schlafen, müde vom ganzen Tag evangelistischen Dienst. Irgendjemand hat ihm noch ein Kopfkissen unter das Haupt geschoben. Steht in der Schrift. Und es kommt genau, wie es kommen musste. Ein Sturm kommt auf. Nun wissen wir von allen Berichten vom See Genezareth bis heute, dass selbst große motorisierte Passagierboote kentern können und untergehen. Es kommt immer wieder zu Todesopfern auf dem See Genezareth wegen den gefährlichen Fallwinden, die mit einer ungeheuren Wucht dann auf dem See aufschlagen. Und so ist es. Der Sturm kommt auf, die erfahrenen Fischmänner machen, was man macht. Wenn man kompetent ist, weiß man, was man tun muss. Ballast abwerfen, ne, Segel einholen, damit es nicht zerrissen wird. Und tralala, den Mast sichern, das Ruder sichern, zu zweit am Ruder stehen. Es reicht nicht. Die Situation wird so bedrohlich, dass sie lebensbedrohlich wird. So lebensbedrohlich, dass die Schrift ausdrücklich sagt, die Männer hatten Angst um ihr Leben. Erfahrene Fischer auf diesem See haben Angst zu sterben. Dann wissen wir, jetzt ist es wirklich bedrohlich. Und jetzt kommt Panik auf. Kennst du Situationen, wo bei dir Panik aufgekommen ist? Irgendjemand schon mal erlebt, dass Panik in seinem Leben? Ihr könnt ruhig offen hoch sein. Es ist nicht negativ. Es gehört zur gesunden Lebenserfahrung. Wenn du das Gefühl hast, dass Panik aufkommt, hey, dann wird offenbar, wer du bist und was für ein Typ du bist. Die einen sitzen, kauern in der Ecke und wimmern vor sich hin. Die anderen schlagen wild um sich. Die Dritten schieben die Schuld immer auf irgendjemanden, den sie gerade vor die Flinte kriegen. Die Vierten schreien hysterisch rum. Panik. Kein rationales Verhalten mehr. Irgendwo in unserer kirchlichen Sozialisierung ist verloren gegangen, wer die Zwölf in diese dramatische, lebensgefährliche Situation gebracht hat. Hallo Leute, jeder, der im Kindergottesdienst war, weiß, dass die richtige Antwort auf jede Frage im Kindergottesdienst immer dieselbe ist. Wer hat die 12 in diese für sie lebensbedrohliche Situation gebracht?
Jesus.
Hallo? Merkt ihr was? Wie oft hast du vielleicht schon gedacht, na, wenn das und das passiert und wenn der in das Missgeschick erlebt und wenn der in diese kritische Situation kommt, das kann nicht im Willen Gottes sein. Hast dich selber gefragt, laufe ich noch richtig? Die 12 waren 100% im Willen Gottes. Wenn sie irgendwo anders gewesen wären, hätten sie gesündigt und wären aus dem Willen Gottes raus gewesen. Jesus hat gesagt, wir fahren jetzt hierüber an das Ziel. Hallo Leute, das Boot war keine Komfortzone. Sind wir uns einig? Jesus hat willentlich, wissentlich, wir Juristen sagen vorsätzlich, die 12 in eine Situation geführt, die für sie lebensbedrohlich war. Es ist nicht verkehrt, in der Jüngerschaftsschule von Manu und Frank zu sein. Nicht? Das ist deutlich entspannter. Ihr solltet nur aufpassen, wenn sie vorschlagen, zu dem Gairischen See zu fahren. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber wenn wir uns das genauer angucken, das Ganze passierte am Ende des ersten Schuljahres in der Jüngerschaftsschule. Und ein Jahr später kommt es zu genau derselben Szene nochmal. Also es war wirklich kein Versehen, was ich bei Jesus auch nicht so für wahrscheinlich halten würde. Es war kein Versehen, er macht dasselbe wieder, er schickt sie wieder auf diesen See. Diesmal ist er nicht dabei. Und wieder muss er ihnen befehlen. Was wir verstehen müssen, ist, dass Jesus offensichtlich massiv daran gelegen ist, uns aus unserer Komfortzone rauszukriegen. Alle wissenschaftlichen Untersuchungen über Wachstum des Menschen erklären uns das. Die Komfortzone ist ein bestimmter abgegrenzter Bereich, in dem ich mich wohlfühle, zu Hause fühle, mich auskenne und das Ding im Griff habe. Solange ich in der Komfortzone bin, werde ich nicht wachsen. Wachstum in der Komfortzone ist nicht möglich. Immer nur, wenn ich bereit bin, aus der Komfortzone rauszutreten, in die sogenannte Wachstumszone, kann ich wachsen. Da verlasse ich aber die Komfortzone. Klassisches Managementwissen. Wenn ich in der Wachstumsphase zu weit wegkomme von meiner Komfortzone, dann beginnt der Kreis, der tatsächlich in der Literatur so genannt wird. Das ist die Panikzone. Komfortzone, Wachstumszone. Da gehen wir auf Wasser, wir wissen es nicht, subjektiv wissen wir, das ist ja genau das Kennzeichen, wir haben es nicht im Griff. Wir wagen es. Es ist Wagnis. Und wenn wir zu weit uns vorwagen, dann kommen wir in die Panikzone. Ich weiß nicht, ob Jesus diese Managementlehre kannte, aber er wendet sie jedenfalls voll an. Er wollte, dass die 12 wachsen und ergreifen, was es heißt, in der Kraft Gottes unterwegs zu sein, in seiner Nachfolge. Und liebe Geschwister, und bitte seht mich als einen, der mitten unter euch sitzt und seine Komfortzone über alles liebt. Jesus fordert uns auf, aus unserer Komfortzone rauszukommen. Rauszutreten aus unserer Komfortzone. Uns einzulassen darauf, dass sein Geist uns bewegen darf. Damit wir Zeugen werden. In Annaberg. In Chemnitz. In Sachsen-Anhalt. Wo kommst du denn her? Dieser kleine Streifen hat's nötig. Ich weiß das, weil ich komme da auch her. Das heißt, meine Familie kommt daher. Nicht aus Wittenberg, nein, aber Sachsen. Quedlinburg, sagt meine Frau. Und da gibt es alle möglichen Kräfte, die da wirken. Und nur sehr wenig an Glaubenssubstanz. Bis an die Enden der Welt. Leute aus dem Erzgebirge bis an die Enden der Welt. Ich weiß. Genauso wie es schwierig war für Leute aus der Gegend um den See Genezareth. Enden der Welt, wo ist denn das? Ist das weiter noch als Jericho oder kurz davor? Versteht ihr? Jesus, wenn du dich auf Jesus einlässt, und davon gehe ich aus, sonst wärst du heute Abend nicht hier, dann ist die Frage, die ich heute Abend vom Gottes Geist spüre, bist du bereit, aus deiner Komfortzone herauszutreten? Oder willst du umkommen in deiner Komfortzone? Geistlich. Wir werden nicht in seinem Auftrag unterwegs sein, wenn wir uns nicht bereit finden, uns von seinem Geist bewegen zu lassen. Jesus sagt, das sind die Kinder Gottes, die von meinem Geist bewegt werden. Das sind die Kinder Gottes, das sind nur die Schwestern und Brüder, die meinen Willen tun. Und wenn unsere Antwort ist, Herr, wenn ich Zeit habe, mache ich gerne noch etwas für dich. Wenn unsere Antwort ist, Herr, solange du mein Häuschen mir lässt und ich hier weiter wohnen darf und mein Beruf noch da ist und wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist, dann können wir mal darüber reden, ob... Und ich möchte es gerne praktisch machen. Ich mache mich nicht lustig über euch. Das war vorhin ernst gemeint. Ich kenne mich so wieder da drin, obwohl ich schon so lange mit meinem Herrn unterwegs bin, dass diese Gefährdung, diese Versuchung immer wieder zurück, ich will in meine Komfortzone zurück, die ist ganz stark. Ich erzähle euch ganz praktisch ein paar Beispiele, was es bedeutet, aus der Komfortzone zu treten. Am Anfang meines Berufslebens hatte uns in unserer Kanzlei, die dem Herrn Jesus gehört, hat er uns gesagt, das Motto unserer Kanzlei ist geistlich und kompetent. Ich fand das besonders mit dem kompetent wichtig. Und neue Mandate müssen gut erledigt werden, weil wenn ein Mandat nicht gut läuft, dann verdiene ich kein Geld und dann habe ich meinen Kindern keine Butter auf den Tisch zu stellen. Ich bin davon existenziell abhängig. Wenn ein neuer Mandant kommt in der Frage, dann bin ich immer bis zuletzt darum gekreist, kann ich das, komme ich gut rüber, wie erkläre ich ihm das, wird er mich gut finden, wird er mich weiterempfehlen, wie kann ich dieses Mandat effektiv führen, damit ich verdiene. Habe noch schnell noch mal im Kommentar geblättert, was seine Frage, die Antwort auf seine Frage sein mag. Und dann kam jemand und der hatte Nachbarschaftsstreit. Und der Nachbar hat die Hecke hochgebaut, so hochgebaut, dass irgendwie die Sonne nicht mehr auf die Terrasse fällt. Und er wollte von mir wissen, wie hoch die Hecke sein darf. Da konnte ich brillieren, weil kompetent, ne? Gar kein einfach, das sage ich jetzt, ein Blick ins Gesetz, nicht? Hessische Bauordnung, Hecken zwischen Grundstücken in der und der Gegend dürfen, ich fantasiere jetzt, 2,85 Meter sein. Oder was auch immer. Oh, sagt er, das ist viel höher und so, und das müssen Sie jetzt verklagen und dann werden der Gerichtsvollzieher kommen und der will die Hecke kürzen, der könnte ja dann aus Versehen ein bisschen tiefer schneiden. Der war hochzufrieden, der Nachfolgeauftrag winkte schon, nicht? Das Ding sah kräftig aus nach so einem Nachbarschaftsstreit, den ich eventuell sogar noch meinem Sohn vererben kann, weil es war offensichtlich, es ging gar nicht um die Hecke, sondern die hatten einfach echt Zoff miteinander. Und dann merkte ich, wie Gott in meinem Herzen anklopft und sagte, Martin, wenn du fertig bist, könntest du ihn doch mal Folgendes fragen. Und ich sagte, Herr, ich hatte wirklich eine konkrete Frage. Und ich dachte, die Frage, ich werde mich unterstehen, die Frage zu stellen. Das ist impertinent, das ist ein Eingriff in seine Intimsphäre. Das mache ich nicht. War nämlich eine Frage nach seiner Ehefrau. Spürte aber weiterhin, dass der Herr sagte, du denkst dran, geistlich und kompetent. Habe ich die Frage gestellt und habe gesagt, Herr, wenn ich jetzt an diesem Monat nichts mehr verdiene, du bist der Chef. Der Mann schaute mich an wie Auto. Ich dachte, jetzt springt er entweder auf und verlässt den Raum oder springt auf und wirkt mich. Und dann brach er zusammen, weinte und wir haben über eine Stunde miteinander ein Seelsorgegespräch geführt. Am Ende von dem Gespräch gab es keinen Nachfolgeauftrag. Und er sagte, Herr Franke, das war das Beste, was mir passieren kann. Ich habe mich gar nicht gewagt zu hoffen, aber Sie haben in Wirklichkeit das echte Problem angesprochen. Und ich sehe, der war kein Christ, ich habe ihn auch nicht zum Herrn jetzt führen können. Ich habe ihm nur gesagt, wie ich auf die Frage komme, das habe ich ihm schon gesagt. Aber ich sehe jetzt, wo das eigentliche Problem ist und dass ich das angehen muss. Versteht ihr? Das ist ein ganz winziges Beispiel. Das ist, worüber wir reden. Bin ich bereit, aus meiner Komfortzone zu treten oder nicht? In dem Maße, wie du anfängst, aus deiner Komfortzone zu treten und dich von Gott gebrauchen zu lassen, wirst du mehr und mehr mit dem Herrn erleben. Ich kenne Geschwister, liebe Geschwister, die erzählen mir mit leuchtenden Augen, wie sie vor 25 Jahren mit dem Herrn was ganz Tolles erlebt haben. Und wenn ich das zum dritten Mal höre, zum vierten Mal höre, dann drängt sich mir die Frage auf, und in den letzten 25 Jahren? Nee, aber das war damals, oh, das war so gewaltig. Und ich frage dich nochmal, willst du in der Komfortzone geistlich sterben? Ich weiß nicht, was mit den Jüngern gewesen wäre, wenn die wieder zurück an See Genezareth fischen gegangen wären. Entgegen dem Befehl. Niemand hätte ihm Vorwurf machen können. Aber die Menschheitsgeschichte, die Weltgeschichte wäre komplett anders gelaufen. Ein Paulus hat das verstanden. Der war bereit dazu. Heißt das, dass Jesus kein Ort für uns hat, wo wir uns ausruhen können? Kein Ort hat, wo wir zu Kraft kommen? Heißt das, wir reiben uns auf von Krise zu Krise? Ja, Paulus macht mal so eine Auflistung, ne? So eine Checkliste. Ist nicht verkehrt, die sich mal für sich persönlich zu machen. Wie viele Schiffbrüche? Wie viele Steinigungen? Wie viele Auspeitschungen? Wie oft wurdest du schon tot für tot gehalten? Um deines Glaubens willen, nicht weil du verkehrswidrig gegen eine Einbahnstraße gefahren bist. Heißt das, dass Gott keine Pausen, keinen Ort des Friedens hat für uns? Die Managementlehre sagt, du hast die Komfortzone, du trittst da raus in die Wachstumszone und hältst dich von der Panikzone weit genug entfernt, nah genug an der Homezone, und wenn du dich da bewährst, dann wächst deine Komfortzone. Das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Ja, erfolgreiche Unternehmen wachsen, indem sie ihre Komfortzone ausdehnen. Stecke deine Pflöcke deines Zeltes weit. Ich dehne meine Komfortzone aus. Auch das geht nur, wenn ich bereit bin, rauszutreten. Aber wenn ich einen Unterschied in dieser Welt machen will, zur Ehre Gottes, dann geht es nicht darum, dass meine Komfortzone sich ausdehnt oder ich immer wieder zurückkehre. Und ich kenne das von mir selbst. Ich habe einen tollen geistlichen Dienst gehabt. Ich war in Annaberg, Jüngerschaftsschule. Genial. Lobpreisgottesdienst. Wow. Und jetzt muss ich erstmal Montag nach Hause und die Tür zu und ich will keinen mehr sehen und meine Ruhe haben. Kennt ihr das? Ich gehe zurück in meine Komfortzone. Gott ist offensichtlich der Meinung, ich habe eine Komfortzone für euch. Aber die ist nicht am See Genezareth. Die ist nicht da, wo ich dich hergerufen habe, rausgerufen habe. Sondern die Komfortzone ist bei mir. Komm zu mir. Wie oft hat Jesus die 12 zusammengerufen und hat gesagt, Leute, lasst die Welt Welt sein. Die Armen habt ihr immer um euch. Jetzt ist es dran, bei mir zu sein. Jesus ist unsere wahre Komfortzone. Wenn du Frieden haben willst, wenn du Kraft finden willst, wenn du wieder auftanken willst, wo gehst du hin? Zurück an See oder zu Jesus? Und die Einladung ist, komm zu Jesus. In unserem Hauskreis haben wir für ein Ehepaar gebetet, die in ihrer Denomination Europaleiter waren, die große Gemeinde in Amerika mit mehreren tausend Mitgliedern geleitet haben, die Anerkennung und Ansehen hatten, die jeden Job in der Welt in dieser Kirche hätten haben können. Und die besuchten uns und baten um Gebet. Dann haben wir im Hauskreis gebetet. Weil sie hatten so eine komische Idee, dass Gott sie vielleicht ruft nach Wien. Amerikaner. Für Amerikaner ist Wien schon ziemlich das Ende der Welt. Ach, Wien liegt nicht in Deutschland. Okay. Und wir haben für sie gebetet. Wir haben genau das gemacht. Wir haben in Sprachen gesungen. lange, weil keiner von uns hätte jetzt irgendwas menschlich raten können, wollten wir auch nicht, das war auch nicht gesucht. Wir suchten Reden Gottes. Wir haben lange in Sprachen über ihn gebetet, mit ihm zusammen. Und dann kamen Eindrücke, Bilder, Verschiedenes. Und es setzte sich sehr klar zusammen, es ist richtig, dass sie gehen. Und sie gehen, sind gegangen nach Wien, das ist ein älteres Ehepaar mittlerweile, alle Kinder erwachsen und weg, sind rund nochmal 6, 7 Jahre älter als ich. Und sie sind nach Wien gegangen und sie hatten nichts. Haben die ersten 3 Nächte im Hotel geschlafen und sind dann auf die Straße gegangen. Und er hatte ein Wort vom Herrn, was er den Leuten sagen soll. Ich bin hier, weil Gott Menschen sucht, die ihn von ganzem Herzen lieben wollen. Und ein Amerikaner in Wien, der da rumgeht und sucht, und der wird von freundlichen Österreichern angesprochen. Und wer sind Sie und wo kommen Sie her? Was machen Sie? Ja, ich bin hier. Und ich frage dich, bist du ein Mensch, der Gott von ganzem Herzen lieben will? Wen? Und er kommt ins Gespräch. Und dann trifft er auf jemand und sie brauchen dringend ein Haus, weil sie das Hotel nicht weiter mehr bezahlen können. Und sie brauchen dringend also eine Wohnung, wo sie wohnen können, wo sie ihren Dienst anfangen können, weil sie haben den Eindruck, dass Gott durch sie Gemeinde in Wien bauen will. Und zwar unter Leuten, die Gott überhaupt nicht kennen. Deswegen fängt er auch nicht bei der Kirche an, anzudocken. Und dann spricht er mit jemand und er sagt, ich kenne sie. Waren sie nicht Pastor in der und der Gemeinde? Vor. Ja. Ein Freund von mir hat mich einmal eingeladen zu sich und hat mich widerwillig in diese Gemeinde geschleppt. Und da haben sie gepredigt. Und am Ende haben sie aufgerufen, wer getauft werden will. Und ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe... Und dann haben sie mich getauft. Und ich bin nach Wien zurück und ich war verändert. Und ich lebe mit Jesus. Und meine Frau hat zufällig gerade ein Haus geerbt mit Wohnung drin. Und eine davon haben wir gerade renoviert. Die wollten wir vermieten. Aber ich könnte mir vorstellen, weil meine Frau ist so dankbar über die Veränderung in meinem Leben, ich könnte mir vorstellen, sie könnte erstmal umsonst drin wohnen. Ich erzähle das, weil es hört nicht auf. Die haben genügend Male bewiesen, dass sie bereit waren, ihre Komfortzone zu verlassen. Man hätte denken können, Mai, Jungs, geht in die Rente, ihr seid sowieso Glaubenshelden. Ihr habt schon so viel bewegt. Wir können es bezeugen. Und die sind am Herrn dran. Und dann sagt der Herr, hey, wollt ihr noch mal was Neues? Wien? Schatz, such mal den im Atlas, wo Wien ist. Google das mal heute natürlich. Ne? Und dann machen sich diese beiden, ich sage es jetzt mal bewusst, alten Menschen auf mit nichts. Mich hat das beschämt. Und ich sah ihre leuchtenden Augen. Ich bin ihnen gerade begegnet. Das erste Mal, dass sie wieder bei uns sind. Sie sind auf dem Flug zurück nach Amerika, waren sie in Frankfurt. Und ich sah die leuchtenden Augen und die Geschichten, die konnten Geschichten erzählen stundenlang, weil sie permanent was mit dem Herrn erlebten. Weil so ist das. Wenn du bereit bist, aus der Komfortzone auszusteigen, dann erlebst du was. Ein junger Mitarbeiter, der vor einer Woche bei uns in der Kanzlei angefangen hat, Vater von 3 Kindern, eine Frau, das Jüngste ist 1 Jahr alt. Das heißt, er hat 3, 4, 5-köpfige Familie zu versorgen. Hat auf dem Herzen, bei uns anzufangen, wo er weiß, er fängt bei null und nichts an. Ich kann ihm kein Gehalt zahlen. You eat what you kill. Nur das, was du verdienst, verdienst du. Eine riesen Herausforderung. Er ist selbstständig. Und es muss, war klar, das Ehepaar muss Sicherheit haben, muss Klarheit haben, Herr, ist das von dir? Und während sie Gott suchen, das ist vor 3 Wochen passiert, sagt ihm Gott, ob das richtig ist, zu uns nach Frankfurt in die Kanzlei zu kommen und Mitarbeiter in der Kanzlei des Herrn zu werden. Also wenn ihr die mal googeln wollt, Vereinsrecht, Rechtsanwalt, dann stoßt ihr auf die Kanzlei des Herrn. Die heißt FZF, gleich unter den ersten 5. Da wollte er hin. Er wollte, hatte das, spürte einen unheimlichen Zug, das es könnte vom Herrn sein. Und er sucht Gott. Und anstatt dass Gott ihm sagt, das ist richtig, geh dahin, kriegt er den Eindruck, er soll einen alten Mandanten von vor 2, 3 Jahren anrufen. Und Gott sagt ihm, dem geht's nicht gut, sag ihm, Gott liebt dich. Und er sagt, hey, der ist aus meiner alten Kanzlei, ich kann den nicht anrufen, wie sieht das aus? Das sieht ja aus, als wenn ich Mandanten abwerben wollte, das geht nicht, das ist berufsrechtlich sehr schwierig. Und außerdem anrufen, das ist ein erfahrener, erfolgreicher Geschäftsmann, warum soll es dem schlecht gehen? Und dem sagen, Gott liebt dich? Außen bin ich gerade, störst du mich gerade dabei, deinen Willen zu suchen für Frankfurt? Er hört nichts, außer das. Seine Frau sagt zu ihm, bleibt dir wohl nichts anderes übrig? Ruft an. In seiner Verzweiflung, nachdem er noch weitere 2 Tage den Herrn gesucht hat, ihr merkt die groteske Situation, ihr sucht den Herrn, der Herr sagt, habt ihr schon was gesagt? Haben wir das schon gemacht? Nein. Er ruft also an. Der Typ muss sich erstmal orientieren. Erinnert sich dann tatsächlich, ja, stimmt, Sie haben ja mehrere Fälle von mir betreut. Das stimmt, ich kann mich jetzt wieder erinnern. Nee, läuft super und toll und Geschäft und tralala. Und irgendwann fragt er natürlich, sagen Sie mal, warum rufen Sie mich eigentlich an? Was wollen Sie denn? Ja, wissen Sie, ich gehöre zu dieser Sorte Christ, die glauben, dass Gott zu Ihnen heute noch redet. Und ich hatte den Eindruck, dass es Ihnen nicht gut geht. Ich habe das gehört, dass es Ihnen fantastisch geht. Ich kann mich auch geirrt haben. Dass Gott Sie liebt. Stille. Dann fängt der Mann an zu weinen. Und er packt aus, dass es ihm überhaupt nicht gut geht. Seine Frau hat ihn verlassen, er ist frisch geschieden, er hat Stress mit den Kindern, im Unternehmen gibt es Umbrüche und das sieht überhaupt nicht gut aus. Und er ist Pole, kommt aus einer alten katholischen Familie und jetzt in den letzten Tagen hat er angefangen, darüber nachzudenken, ob Gott vielleicht irgendeine Relevanz in seinem Leben haben könnte, ob es den wirklich gibt. Ob der ein Interesse an ihm hat. Und jetzt kommt dieser Anruf. Gott kennt dich. Er weiß, wie es dir geht. Und hat dich lieb. Dieser junge Kollege wusste jetzt, besser hätte es gar nicht sein können, die Bestätigung, dass es richtig ist, nach Frankfurt zu kommen. Das war, was Gott gesucht hat. Aber kannst du dir sicher sein, keiner von uns hat ein rotes Telefon zum Herrn. Keiner von uns kann wasserdicht sagen, ich habe von Gott gehört. Wir alle können das immer nur mit Furcht und Zittern sagen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und was gibt ihm Gott als Bestätigung? Etwas, was unmittelbar überprüfbar ist. Er sagt, mach das und du wirst sehen, was passiert. Du wirst verstehen, dass ich dabei bin, gerade zu dir zu reden. Es steht nicht zwischen uns. Ich rede mit dir. Seine Frau suchte auch Gott, hatte aber auch noch nicht von Gott gehört. Aber auch für die hatte Gott etwas. Die Frau hatte 3 Monate vorher Kontakt mit einer Frau auf der Straße gekriegt, wo sie den Eindruck hat, die soll sie ansprechen. und hat eine seelsorgerliche Beziehung mit der Frau angefangen, die durch eine schwere depressive Phase ging. Und es stellte sich heraus, diese Frau ist die Ex-Ehefrau von diesem Mann. Und da wusste auch sie, hier redet Gott. Das ist zu ungewöhnlich. Hier ist Gott am Wirken. Er hat letzte Woche Freitag angefangen. Ich könnte euch Geschichten über Geschichten erzählen, das können viele hier. Ich möchte enden und euch auffordern, nach einem kurzen Moment des Überlegens, das muss man überlegen, bin ich bereit, Gott zu erlauben, mich aus meiner Komfortzone rauszuholen und zu sagen, Herr, das darf dir gerne schwerfallen. Gott kennt dich sowieso. Gibt's nichts zu schämen. Aber dass du sagst, Herr, mach das. Ich erlaube dir das. Ich gebe dir das Recht, dass du mich durch deinen Geist rufst und an mir wirkst, dass ich aus der Komfortzone heraustrete und mich von dir gebrauchen lasse. Und dann weißt du, dass du alle Gaben des Geistes brauchst. Weil außerhalb von der Komfortzone kontrollieren wir gar nichts mehr. Da passieren die Wunder Gottes. Da sind wir in seiner Hand. Wollten wir da nicht immer hin? Und da leitet er uns. Und da ist das Leben in Fülle. Und wenn du da drin weitergehst und unterwegs bist, dann wirst du nicht wieder zu deiner Komfortzone zurück. Aber ich verspreche dir, dass Jesus die beste Komfortzone ist, die es überhaupt gibt. Wollen wir einen Moment still sein? Weil der Ruf ist wirklich nach Männern und Frauen hier jetzt, die bereit sind, Gott zur Verfügung zu stehen, um zu wirken als Zeugen. In Annaberg, im Erzgebirge. Und bis an die Enden der Welt. Lass uns vor unserem Herrn uns prüfen. Dann würde ich fragen, wer sich das überlegt, mit dem Herrn bewegt, bereit ist aufzustehen, zu sagen, Herr, hier bin ich. Und ich mache dir bewusst auch Mut, sitzen zu bleiben, wenn du sagst, keine Ahnung. Weil, versteht ihr, es geht nicht um heute Abend. Es geht um Montag, um Dienstag auf der Arbeitsstelle, Mittwoch in deiner Nachbarschaft. Und lieber überlegen und lieber noch Gespräche führen. Bleib hier nachher, wenn du Fragen hast. Vielleicht bist du hier und sagst natürlich zum ersten Mal. Sprich mit uns. Aber jetzt möchte ich gerne denen, die das festmachen wollen, die sagen wollen, Herr, ich möchte diesen Lebensstil, zu dem du deine Jünger rufst, raus aus der Komfortzone, den will ich ergreifen. Dann lade ich dich ein, aufzustehen. Und dann möchte ich gerne für dich beten, wobei das Entscheidende ist, dass du das festmachst. Dass du das festmachst mit deinem Herrn. Dass du, red du mit deinem Herrn. Bring ihm deine Ängste und deine Sorgen. Herr, ich will nicht umkippen am Mittwoch. Ja, ich will nicht umkippen bei meinem Chef. Du kennst dich. Red mit deinem Herrn. Und ich bete für dich und ich möchte es gerne in ein Lied packen. Ein Segenslied. Aber sprich du mit deinem Herrn, mach es fest. Herr, und ich danke dir, dass wir hier vor dir stehen dürfen. Herr, und es ist eine absolute Gnade, dass du uns hier im Erzgebirge siehst, wie wir vor dir stehen. Und wir sagen, Herr, bitte, lass uns nicht in unsere Komfortzone zurück. Lass uns nicht geistlich sterben. Sondern nimm du uns in den Dienst. Herr, und wenn wir übermorgen schon wieder Angst vor unserer eigenen Courage haben, bei der Kraft deines Geistes, mach uns so mutig wie die 12, die plötzlich am Pfingstfest bereit waren, in die Öffentlichkeit zu treten, obwohl es immer noch um ihr Leben ging, und die Wahrheit zu sagen. Deine Herrschaft ruf ich aus über mich und die dich lieben. Deine Herrschaft ruf ich aus über uns, die vor dir stehen. Deine Herrschaft ruf ich aus über mich und die dir dienen. Deine Herrschaft ruf ich aus über dein Volk, dass deine Schönheit wird gesehen, wo immer wir auch hingehen, dass die Welt erkennt, du lebst und du regierst, dass deine Schönheit wird gesehen, wo immer wir auch hingehen, dass die Welt erkennt, du lebst und du regierst. Deine Herrschaft ruf ich aus über mich und die dich lieben. Deine Herrschaft ruf ich aus über die hier vor dir stehen. Wird gesehen, wo immer wir auch gehen, dass die Welt erkennt, du liebst und du regierst, dass deine Schönheit wird gesehen, wo immer wir auch gehen. Wo immer wir auch hingehen, dass die Welt erkennt, du lebst und du regierst. Und so sende ich euch im Namen meines Herrn hinaus aus eurer Komfortzone, dass ihr in Freude und in der Kraft des Geistes nach Hause geht, aber nicht mehr in eure Komfortzone, sondern den Ort geht, wo Gott euch hingestellt hat, um sein Zeuge zu sein und bereit seid, euch herausrufen zu lassen. Und ihr werdet erleben, wie Gott mit euch ist. Amen.